Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Spiegel hat mal eine Umfrage gemacht mit der Klassikerfrage. Stell dir vor, eine gute Fee kommt und du hast einen Wunsch frei. Und die Antworten, die waren nicht überraschend. Was steht an erster Stelle? Gesundheit. An zweiter Stelle der Wunsch nach ausreichenden Finanzen. An dritter Stelle Glück in der Familie. Bei Kindern stand übrigens ganz vorne ein Haustier. Was sind Ihre Wünsche? Was sind deine Wünsche? Was wären deine Wünsche an Gott? Wir haben das vorhin gehört in der Schriftlesung, den ganz ungewöhnlichen Wunsch von Mose. Mose sagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Denn dass man Gott nicht sehen kann, so wie wir uns sehen, das ist ja für viele ein Problem. Manche zerbrechen schier unter der vermeintlichen Abwesenheit Gottes. Da ist ein Mensch krank, lange krank, schwer krank. Und dann ist das eine Anfechtung. Würde Gott mir doch wenigstens ein kleines Zeichen geben, dass er da ist, dass er meine Situation sieht, dass er mein Gebet hört, dass er mich begleitet. Oder denken wir an die Menschen in der Ukraine, die da irgendwo im Keller sitzen. Oder Menschen bei uns, die Opfer wurden eines Betrugs, einer Gewalttat. Und die sagen, ich kann diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, ich kann sie nicht mehr ertragen. Gott, warum zeigst du dich nicht? Warum lassen wir dich, zeigst du dich nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum erscheinst du nicht in dieser Welt und haust mal so richtig auf den Putz? Nachdem Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai war, um mit Gott zu reden, da sind die Leute unten im Tal unruhig geworden. Sie hatten in den vergangenen Wochen, Monaten Unglaubliches mit Gott erlebt. Aber jetzt, nach dieser Zeit, werden sie unruhig. Und sie sagen, ja, was ist mit dem Mose da oben? Ist ihm vielleicht was zugestoßen? Wir brauchen einen sichtbaren Anführer. Wir brauchen einen sichtbaren Gott. Und dann ließ der Stellvertreter von Mose, Aaron, ein goldenes Stierbild gießen. Ein Götzenbild. Und da wurde Gott so zornig, dass er zu Mose gesagt hat, ich sehe, das ist ein halsstarriges Volk, lass mich, dass mein Zorn entbrennt und dass der Zorn sie vertilgt. Und dann steht es wirklich spitz auf Knopf. Und dann fängt Mose an zu beten, zu flehen, Gott regelrecht in den Ohren zu legen, Gott hab doch Erbarmen, Gott lass Gnade vor Recht ergehen, wende dich nicht ab von uns. Du hast uns herausgeführt, jetzt wirst du uns doch nicht hier umkommen lassen. Und so wie Mose sind übrigens alle biblischen Beter Gott immer wieder auf die Pelle gerückt. Und der Mose sagt, Herr, ich habe so viel Vergesslichkeit gesehen. Kaum waren die Elite-Soldaten des Pharao im Meer versunken, da haben die Leute das schon wieder vergessen, dass du uns geholfen hast. Ich habe so viel Undankbarkeit gesehen. Kaum hast du uns versorgt mit Wachteln und mit Manna, da hat das Volk wieder geschimpft und hat gesagt, es gibt hier kein richtiges Essen. Ich habe so viel Maßlosigkeit hergesehen. Kaum war das Manna vor den Zelten gelegen, da haben einige gehamstert, gebunkert, bis es schimmelig und wurmig wurde. Oh Herr, ich habe so viel Gottlosigkeit gesehen. Kaum war ich auf dem Berg, da ging der Tanz ums goldene Bild los. Und Herr, nach so viel Vergesslichkeit, nach so viel Undankbarkeit, nach so viel Maßlosigkeit und Gottlosigkeit, jetzt brauche ich eine richtig starke Ermutigung. Lass mich deine Macht sehen, lass mich deine Größe sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich brauche ein Pfand für deine Nähe. Ich möchte wissen, dass du da bist, dass du mitgehst, dass du zu deinen Versprechen stehst. Tritt aus der Unsichtbarkeit. Lass dich sehen. Herr, zeige mir deine Herrlichkeit. Und da merkt man, dass diese fast schamlose Bitte aus einer tiefen, aus einer inneren Not entsteht. Denn der Mose, der ist drauf und dran zu verzweifeln an dieser riesigen Aufgabe. Und er weiß nicht, wie soll ich mit dieser Chaotentruppe in das verheißene Land kommen? Wie soll das gehen? Die Antwort von Gott lässt nicht lange auf sich warten. Gott weist diese Bitte nicht rigoros zurück. Aber Gott macht deutlich, dass dieser Erfüllung dieser Bitte heilsame Grenzen gesetzt sind. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal durch ein richtiges Teleskop geschaut hat. Es ist faszinierend. Da kann man auf dem Mond wirklich die Krater sehen. Aber stellt euch vor, ihr würdet so ein großes Teleskop nehmen und würdet am helllichten Tag mit diesem Teleskop in die Sonne schauen. Es würde sofort euer Augenlicht zerstören. Aber Gott ist viel heller und viel energiereicher als 1000 Sonnen. Er ist strahlender, energiereicher als ein Atomblitz. Und wehe, wem es einfiele, ihm Auge in Auge gegenüberzudrehen, es würde das Leben zerstören. Das haben ja auch manche in einer gewissen Weise erlebt. Prophet Jesaja. Als er im Tempel war zu beten, da hat ihn etwas von dem Licht Gottes, von dieser Herrlichkeit umstrahlt und dann hat er voller Entsetzen geschrien, oh weh mir, ich vergehe. Und der Seher Johannes, dem wir das letzte Buch der Bibel verdanken, der war auch einem grellen Lichtstrahl ausgesetzt, als er da auf der Insel Patmos war und als ihm dort Jesus nicht mehr als der Jesus hier in seiner Schwachheit als Mensch, sondern als der Auferstandene, der Herrliche, der Mächtige erschien in Macht und Herrlichkeit, ist auf den Boden gestürzt. Und man hat gedacht, der Johannes ist tot. Und daher erinnert Gott in Mose, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch würde das überleben. Kein Mensch würde das überleben, quasi, wenn er diesen Laserstrahl der göttlichen Herrlichkeit, wenn das ihn trifft. Kein Mensch wird weiterleben. Und deswegen ist Gottes Unsichtbarkeit ist unser Schutz. Gottes Unsichtbarkeit ist unser Schutz. Und trotzdem antwortet Gott nicht einfach mit einem puren Nein. Er sagt, du kannst mich zwar nicht sehen, so wie du das jetzt dir gewünscht hast, aber Gott schenkt ihm dreierlei. Erstens, er offenbart ihm seinen Namen. Zweitens, er hält seine Hand über ihm und drittens, er lässt ihn Gottes Spuren entdecken. Erstens, Gott offenbart seinen Namen. Mose erhält die Zusage, ich will dir den Namen des Herrn kundtun. Und das heißt, Mose darf das wissen. Gott hat einen Namen, mit dem ich ihn anrufen kann, eine Adresse. Es gibt ja Menschen, die namenlos leben. Es gibt Menschen, wenn sie in ein anderes Land gehen, wenn sie die Grenze überschreiten, dann werfen sie ihre Pässe weg. Und sie tauchen unter in der Anonymität, verschleiern die Identität. Es ist unheimlich, solche Menschen sind unheimlich. Wir wollen mit Anonymen nichts zu tun haben. Und dann gibt es Zeitgenossen, deren Name kennt fast jeder. Das sind die Prominenten. Ihre Namen stehen in Zeitungen, kommen im Fernsehen, überall illustriert und sind prominent. Aber würden wir es zum Beispiel wagen, zum Bundespräsidenten gehen, auf die Schulter kloppen und sagen, hallo Walter, wie geht's? Sondern da hält man mit Respekt Abstand. Und dann gibt es Leute, die stellen sich vor mit Namen. Die stellen sich vor, die haben keinen falschen Stolz, sind sich nicht zu fein. Sie möchten uns kennenlernen, sie kommen uns nahe, sie bieten uns vielleicht sogar das Du an. Und genau so einer ist Gott. Gott bleibt nicht namenlos. Gott taucht nicht unter in der Anonymität. Gott inkognito, den Gott inkognito, den gibt es in vielen Religionen, dass man nicht so richtig weiß, wie soll ich ihn überhaupt anrufen. Aber namenlose Götter sind unheimlich, unberechenbar, unnahbar. Dieser Gott will auch keine unnahbare Persönlichkeit sein, keine abgehobene, sondern dieser Gott stellt sich vor und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann hat er ihm ja vorher schon seinen Namen offenbart, ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin da. Und Gott weiß, und Mose weiß, Gott meint es gut. Gott kommt mir nahe, er bietet mir seine Freundschaft, sein Du an. Gott verbirgt seine Gegenwart. Und dann in Jesus Christus, da macht sich Gott nun wirklich sichtbar. Seit Weihnachten, seit Jesus gekommen ist, dürfen wir ihn mit Du anreden, in jeder Wüste, in jeder Kreuzung, in jeder Sackgasse unseres Lebens. Die Zusage heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das heißt, wir müssen nicht mehr rätseln, wer kann mir helfen? Welchen Namen soll ich anrufen? Sondern wir dürfen wissen, Jesus ist es. Und deswegen dürfen wir Jesus anrufen. Na, Jesus, rette mich. Jesus, vergib mir. Jesus, sei mir Sünder gnädig. So fängt es übrigens an, dass wir zu Jesus kommen und das abladen, was uns eigentlich von Gott trennt. Sicher habt ihr auch zum neuen Jahr viele Neujahrswünsche bekommen. Man wünscht sich Gutes, Glück, Gesundheit. Warum? Weil wir eben erleben und wissen, wir leben in einer Welt, in der es wirklich drunter und drüber geht. Wie mal jemand gesagt hat, das Leben ist lebensgefährlich. Und deswegen wünschen wir einander ja Glück und Gesundheit und so weiter und so fort. Aber das wissen wir alle, solche Wünsche à la guten Rutsch und halt die Ohren steif, die reichen da nicht aus. Dann doch lieber diesen Namen anrufen, den Namen des Retters, den Namen des Helfers, den Namen des Heilandes. Du, Herr, kennst mein Tief. Du weißt, wo ich drin bin und wo ich nicht mehr rauskomme. Es wird dunkler, einsamer. Herr, höre mich. Du, Herr, du kennst meinen Stress. Du kennst die familiären Probleme. Du siehst, dass mich das überfordert. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Die Arbeit erdrückt mich. Herr, rette mich. Du, Herr, weißt, dass ich Angst habe vor der Zukunft. Die Wege liegen im Dunkeln und ich weiß nicht, wie soll ich mich entscheiden. Herr, rette mich, leite mich. Wir können Gott zwar nicht sehen, aber hören. Er stellt sich vor. Sein Name ist Programm, sein Name ist Charakter. Gnade, Erbarmen, Treue, Fürsorge, Zuneigung, Verlässlichkeit, Zugänglichkeit, Liebe. Das ist das Erste, was Mose und was wir sehen dürfen. Gott stellt sich mit Namen vor. Das Zweite, Gott hält seine Hand über uns. Ich will meine Hand über dir halten. Und dann spürt Mose die Hand Gottes. Früher hat er eine andere Hand im Nacken gehabt. Eine eiserne Hand, der eiserne Griff des Pharao, der seine Leute rücksichtslos ausgenutzt hat. Wie sie da in Pithom und Ramses Lehmziegel gebrannt haben, Pyramiden und Häuser errichtet haben und jeder, der aufgemüpft hat, der wurde niedergeknüppelt. Jeder Widerstand im Keim entdeckt. Die Welt ist nicht besser geworden, wie heute in Russland, in der Ukraine, im Iran, in Afghanistan und das kann man gerade so weiterführen. Das hat der Mose erlebt. Aber dann hat Gott ihn weggeholt und dann hat Gott ihn geschickt zu diesem Pharao, zu diesem Tyrannen. Und dann kam eine Plage nach der anderen, bis die Ägypter schließlich quasi kapituliert haben und sie ziehen ließen. Und dann hat jedes Kind gewusst, der Herr, Jahwe, hat uns mit mächtiger Hand aus dieser Situation herausgeführt. Und jetzt, als er da wieder steht, der Mose in dieser Felsenkluft, vielleicht auf den Knien liegen, da spürt jetzt Mose eine andere Hand, nämlich die Hand Gottes. Und jetzt merkt er, wenn diese Hand Gottes über mir liegt, dann darf niemand anderes seine Hand an mich legen. Und diese Hand Gottes, die haben später viele Menschen ganz besonders bei Jesus gespürt. Da hat er die Hand ausgestreckt zu dem blinden Bartimäus, der im Dunkeln gehockt ist und auf Almosen gewartet hat. Und hat ihm das Licht geschenkt. Da hat er seine Hand gelegt auf den Kopf eines toten jungen Mannes hinein. Und dieser Mann ist aus den Toten auferstanden. Und dann hat er diese Hand entgegengestreckt diesem einen Behinderten am Teich Bethesda. Und der konnte aufstehen und hat neue Kraft bekommen und konnte ein neues Leben beginnen. Und dann hat er mit seiner Hand die Ehebrecherin am Jakobsbrunnen herausgezogen aus dem Schlamm ihrer Sünde und ihrer kaputten Beziehungen. Und dann wurden seine weit ausgestreckten Hände mit Nägeln durchbohrt, ans Kreuz geschlagen. Und dann deuten diese Hände nach links und nach rechts. Der eine Verbrecher hat gelästert. Der hat die Gnade Gottes ausgeschlagen. Aber der andere hat sich an Jesus gewendet. Und diese eine Hand, die hat quasi gezeigt zu diesem anderen und hat sie gesagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein, bei Gott. Und 3 Tage später, da erscheint dieser Auferstandene den Jüngern und dann sagt er, Friede sei mit euch. Und sie sehen seine durchbohrten Hände, Friede sei mit euch. Und diese Hände, die streckt er uns zu. Diese Hände streckt er auch ihnen, dir zu, um dich aufzurichten, um dich zu halten, um dich zu segnen. Und du darfst gewiss sein, auch wenn der Weg durch eine Wüste führt, der Herr geht mit. Er führt dich über Stock und Stein und am Ende wird er dich schließlich ins gelobte Land bringen, in den Himmel. Das ist das Zweite, was Mose und was wir erfahren dürfen. Gott hält seine Hand über uns. Und das Dritte, Gott lässt uns seine Spuren entdecken. Du darfst mich nicht sehen, sagt Gott, aber da ist ein Plätzchen hier bei mir, da schütze ich dich vor dem, was du noch nicht erträgst. Und dann darfst du mir hinterher schauen. Du darfst die Spuren dann entdecken, die ich in dieser Welt und in deinem Leben hinterlassen habe. Und wenn Mose so zurückschaut, dann erkennt er, ja, das stimmt. Gott war gnädig, gnädig mit dem Volk. In Ägypten ist nicht eine israelitische Familie zurückgeblieben. Im Roten Meer ist nicht ein Israelit ertrunken. In der Wüste ist nicht einer von dem Volk verhungert oder verdurstet. Ja, es war schwierig, aber Gott war dabei. Du darfst hinterher sehen. So weit geht's bei Mose. So weit, aber nicht weiter. Und dann wird lange, 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 lange Zeit später ein Baby geboren. In Bethlehem, im Stall, in der Futterkrippe. Was sehen wir da? Gott? Zunächst mal sehen wir ein Kind in erbärmlichen Verhältnissen. Aber dann kommt da ein alter Mann mit Namen Simeon, als die Mutter Maria mit dem Jesuskind im Tempel ist. Und der hat den Durchblick, den geistlichen Durchblick. Und als der dieses Kind sieht, da sagt er, meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und der Jünger Johannes, als er mit Jesus auf dem Berg ist, auf dem Berg der Verklärung und zurückkommt, dann schreibt er nachher, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Und Paul Gerhard dichtet, ich stehe an deiner Krippen hier, ich sehe dich mit Freuden an, ich kann mich nicht satt sehen und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbeten stehen. Ja, was sehen wir bei Jesus? Wir sehen bei Jesus diese tiefe, tiefe Zuneigung zu den verlorenen Söhnen und Töchtern Gottes. Wir sehen bei Jesus die Vergebung. Wir sehen die Vergebung, die Geduld, die Güte mit uns sündigen Menschen. Wir sehen bei Jesus Kraft, um zerbrochene Beziehungen wieder zu kitten. Bei Jesus sehen wir das tiefe Zutrauen zum Vater im Himmel, der für uns sorgt. Bei Jesus sehen wir auch das Ende von Unrecht, Leid und Krankheit. Bei Jesus sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Allerdings sehen wir Jesus natürlich auch nicht so wie die Menschen vor 2000 Jahren. Für uns heute ist Jesus so unsichtbar wie der Vater im Himmel. Wir leben in der Zeit des Glaubens und noch nicht des Schauens. Und in der Zeit des Glaubens heißt es auch, wir leben deswegen auch immer wieder in einer Zeit des Zweifels. Erst wenn er kommt, erst wenn er sichtbar kommt, dann lösen sich die Zweifel auf. Dann brauchst du keinen Glauben mehr. Dann werden wir ihn sehen. Und bis dahin hält Gott seine Hand über uns. Und bis dahin lässt er uns hinterher gucken. Und gleichzeitig ruft er uns zu, schau hin, schau hin. Sieh auf Jesus. Sieh auf Jesus. In ihm entdeckst du mich. In ihm entdeckst du all meine Güte. In ihm ist mein treuer Name. In ihm meine Spur in dieser Welt. Das Neue Testament, die vier Evangelien, sie berichten davon. Und dann schauen wir auf Jesus. Und irgendwie kriegt es der Geist Gottes immer wieder hin, dass unser Vertrauen nicht aufhört. Irgendwie schafft er es, dass wir ein bisschen mehr glauben als zweifeln. Und dann reicht es wieder für die nächsten Schritte, für die nächste Aufgabe, die nächste Herausforderung in stürmischen Zeiten, in chaotischen Situationen. Auch hier bei uns in Öschelbrunn oder wo auch immer Sie heute zuschauen, in deinem und meinem Leben, bis er kommt. Bis wir ihn sehen, mit freudestrahlenden Augen wie glückliche Kinder an Weihnachten und alle Spurenentdecker sagen Amen.